SRF 3.
Neue Gewalt in der Ukraine, die gestern ausgerufene Waffenruhe ist bereits gebrochen durch prorussische Separatisten. Nach dem Entscheid im Alstom-Poker, die Schweizer Angestellten der Firma machen sich Sorgen um ihre Stelle. Forderung nach bezahlbarem Wohnraum in Zürich fordern Demonstranten die Regierung zum Handeln auf. Das Wetter meist sonnig, morgen in den Alpen ganz lokal Schauer, 25 bis 30 Grad. Info 3, am Mikrofon sind Daniel Hof und Thomas Fuchs, hat die Nachrichten.
Im Osten der Ukraine sind wieder Schüsse gefallen und Granaten abgefeuert worden, trotz der Waffenruhe, die Präsident Poroschenko ausgerufen hat. Ein Sprecher der ukrainischen Armee sagte, prorussische Separatisten hätten mehrere Posten der Regierungstruppen angegriffen und dabei 9 Soldaten verletzt. Die Separatisten ihrerseits erklärten, die Armee habe die Waffenruhe gebrochen. Präsident Poroschenko hatte die einwöchige Waffenruhe gestern angekündigt. Man gebe den Separatisten so die Möglichkeit, einen Frieden einzuleiten. In Ägypten hat ein Gericht die Todesurteile gegen den Chef der Muslimbruderschaft und 182 seiner Anhänger bestätigt. 4 Todesurteile wurden in lebenslange Haft umgewandelt. Knapp 500 zum Tod Verurteilte wurden freigesprochen. Die Todesurteile waren im April in einem Schnellverfahren verhängt worden. Den Verurteilten war vorgeworfen worden, sie hätten an den gewalttätigen Demonstrationen im Sommer letzten Jahres in der Stadt Minya teilgenommen. Zu den Protesten war es nach dem Sturz von Präsident Mursi gekommen. 2 Polizisten wurden dabei getötet. In der Stadt Zürich haben einige 100 Personen für mehr bezahlbaren Lebensraum demonstriert. Unter dem Motto «Wem gehört Zürich?» forderten sie Stadt und Kanton dazu auf, dem Ausverkauf von Grund und Boden einen Riegel zu schieben. Denn die Menschen würden immer stärker aus der Limmatstadt verdrängt, so die Organisatoren der Kundgebung. Diese wurde von über 20 Organisationen unterstützt, darunter Quartiervereine, Genossenschaften, karitativ-soziale Institutionen und Kleingewerbler. Bei Dornach im Kanton Solothurn hat ein Waldstück gebrannt. Nach Angaben der Polizei waren die Löscharbeiten aufgrund des steilen Geländes und der Wasserversorgung schwierig. Die Feuerwehr konnte den Brand nach einigen Stunden löschen. Der Brand sei möglicherweise durch den Funkenschlag einer Feuerstelle ausgelöst worden. Waldbrandgefahr besteht auch in anderen Regionen der Schweiz, so in Teilen der Kantone Bern, Graubünden und Wallis, wie das Bundesamt für Umwelt auf seiner Webseite mitteilt. An der Tour de Suisse hat der Kolumbianer Esteban Chaves die 8. Etappe gewonnen, von Delsberg über knapp 220 Kilometer nach Verbier. Im Gesamtklassement führt weiterhin der Deutsche Toni Martin. Die Schlussetappe der Tour de Suisse führt morgen von Martigny nach Saas-Fee. Das Wetter, morgen bleibt es trotz Wolkenfeldern überwiegend sonnig. In den Alpen gibt es am Nachmittag ganz lokal Schauer. Es ist warm mit 25 bis 30 Grad.
Info 3 Abend.
Das Übernahmerennen um den französischen Energie- und Transportkonzern Alstom scheint gelaufen. Die Regierung in Paris hat sich gestern für den US-Konzern General Electric entschieden. Siemens, Mitsubishi haben das Nachsehen. Jetzt muss nur noch der Alstom-Verwaltungsrat der Milliardenübernahme zustimmen. Welche Folgen könnte der Deal für die Alstom-Mitarbeiter in der Schweiz haben? Maren Peters.
Eines müsse allen Beteiligten bewusst sein, sagt Cornelia Meyer, eine britisch-schweizerische Energieexpertin, die früher auch für General Electric gearbeitet hat. Einen Zusammenschluss ohne Arbeitsplatzabbau, den werde es nicht geben.
Kürzungen gibt's immer bei einer Übernahme, langfristig.
Gerade General Electric ist nach Übernahmen normalerweise nicht zimperlich beim Jobabbau. Doch der Fall Alstom ist ein besonderer. GE hatte sich das Wohlwollen der französischen Regierung unter anderem durch die Zusage erkauft, keine Arbeitsplätze in Frankreich abzubauen, ja sogar 1000 neue Stellen in den kommenden 3 Jahren zu schaffen. Die Arbeitsplatzgarantien für Frankreich schüren Unruhe in der Schweiz. Rund 6.500 Arbeitsplätze zählt Alstom an den verschiedenen Schweizer Standorten, mit Zulieferern sind es sogar 15.000. Im Kanton Aargau ist Alstom Schweiz mit Sitz in Baden sogar wichtigster privater Arbeitgeber. Im Aargau ist die Sorge deshalb groß. Erst recht seit dem vergangenen Monat ein Brief von General Electric-Chef Jeffrey Immelt an den französischen Staatspräsidenten François Hollande publik wurde. Um Paris auf seine Seite zu bringen, hatte Immelt angeboten, den Sitz der Alstom-Sparte Thermische Kraftwerke von Baden ins französische Belfort zu verlegen. Daran dürften einige hundert Arbeitsplätze hängen. Energieexpertin Cornelia Meyer hält das für plausibel.
Das könnte sehr wohl sein und da würden dann gewisse Arbeitsplätze schon weggehen.
Trotzdem sei General Electric auch aus Schweizer Sicht die beste Wahl für Alstom, meint die frühere GE-Managerin. Beide Konzerne würden sich gut ergänzen.
Von der Produktepalette her ist es so, dass GE eigentlich komplementärer ist. Es gibt mehr Überlappungen zwischen Siemens und Alstom.
Anders bei Siemens.
Bei Siemens hätten sich so viele Sparten überschnitten, dass es ganz bestimmt noch mehr Kürzungen gegeben hätte.
Alstom Schweiz will die möglichen Auswirkungen vorerst nicht kommentieren. Der endgültige Entscheid des Verwaltungsrats stehe noch aus, begründet Unternehmenssprecher Andreas Fock. Außerdem seien die Auswirkungen auf das Schweizer Alstom-Geschäft noch gar nicht klar. Man stelle sich auf einen längeren Prozess ein.
Info 3 Abend.
Die dänische Hauptstadt Kopenhagen feiert an diesem Wochenende die Eröffnung eines besonderen Gotteshauses. Im Stadtzentrum wird die erste dänische Großmoschee mit einem 20 Meter hohen Minarett in Betrieb genommen. Das ist ein Prüfstein für den Religionsfrieden in Dänemark, 9 Jahre nach der Publikation der umstrittenen Mohammed-Karikaturen. SRF Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Zum ersten Mal in der dänischen Geschichte ist an diesem Wochenende die Heilige Schrift der Muslime, der Koran, in einer richtigen Moschee rezitiert worden. Bislang traf sich die größte religiöse Minderheit des nordischen Königreiches, zu der sich knapp 4% der 5 Millionen Däninnen und Dänen rechnen, in zu Moscheen umfunktionierten, kleineren Mehrzweckgebäuden. Mit der Eröffnung des sogenannten Hamad bin Khalifa Zivilisationszentrums erhalten Dänemarks Muslime nun nicht nur eine fast 6000 Quadratmeter große Moschee, sondern auch ein eigenständiges Kultur- und Bildungszentrum, wie die sozialdemokratische Gemeindepolitikerin Yldiz Akdogan am Rande der mehrtägigen Feierlichkeiten betonte. Mit dieser Moschee setzen wir ein positives Signal an alle Muslime in diesem Land, aber auch an die ganze Bevölkerung Dänemarks. Ein Signal, dass wir alle in Freiheit zusammenleben können, sagte die in der Türkei geborene Politikerin Akdogan. Und betonte, dass die neue Moschee namentlich auch für homosexuelle Muslime offen sein müsse. Doch die Signale der Versöhnung und der Offenheit sind nur die eine Seite. Als heute Samstag der umstrittene dänisch-palästinensische Jungdichter Yahya Hassan die neue Moschee besuchen wollte, wurde ihm der Einlass verweigert. Hassan, der in seinen Gedichten die Doppelmoral und Intoleranz konservativer muslimischer Glaubensbrüder anprangert, musste unter großem Polizeischutz in Sicherheit gebracht werden. Ein knappes Jahrzehnt nach dem Beginn der sogenannten Karikaturenkrise sehen Scharfmacher auf beiden Seiten eine neue Möglichkeit zu punkten. Allem voran die frühere Vorsitzende der dänischen Volkspartei, welche Menschen muslimischen Glaubens als Ungeziefer bezeichnet hat, sowie Sprecher des dänischen Islamischen Rates, die sich immer wieder explizit gegen die moderne Demokratie dänischen Zuschnittes ausgesprochen haben. Es ist ein deutlicher Ausdruck einer immer noch bestehenden tiefen Verunsicherung, dass trotz entsprechender Einladung die Spitzen der dänischen Regierung und der protestantischen Staatskirche der seit langem geplanten Eröffnung der Großmoschee in Kopenhagen ferngeblieben sind, mit der Erklärung, dass dafür keine freien Termine gefunden werden konnten.
Abend.
Der Buddhismus ist nicht so friedlich wie sein Ruf. Auf Sri Lanka will die buddhistische Gruppe Bodu Balasena oder Buddhistische Brigade den Staat dominieren, notfalls mit Gewalt. So auch diese Woche als Anhänger der radikalen Bodu Balasena durch den Küstenort Alutgama im Süden des Landes marschierten. Karin Wenger.
Der Protestzug am Sonntag im südlichen Küstenort Alutgama begann mit Hassreden. Wenn nur ein Singalese angerührt wird, dann werden wir zurückschlagen. Das bedeutet das Ende der Muslime, schrie ein buddhistischer Mönch und Anführer der extremistischen Bewegung Bodubalasena mit ausgestrecktem Zeigefinger über die Köpfe seiner Anhänger hinweg. Die Provokationen der buddhistischen Extremisten führten zum schlimmsten Blutbad seit Jahren. 3 Muslime wurden erschossen und mehr als 75 Personen verletzt. Justizminister Rauf Hakim, der die muslimische Minderheit im Kabinett vertritt, glaubt, die Angriffe seien mehr als eine spontane Gewaltaktion religiöser Hitzköpfe gewesen.
Several mosques have been attacked, several business places have been destroyed. It has been a very planned.
Mehrere Moscheen wurden angegriffen, Geschäfte zerstört. Diese Aktionen waren geplant. Es gab rechtzeitige Warnungen, aber die Regierung tolerierte die Hassreden. Wir riefen die Polizei und die Behörden auf, einzugreifen, aber sie taten nichts. Es ist ungeheuerlich. Es ist nicht das erste Mal seit Ende des Krieges vor 5 Jahren, dass buddhistische Extremisten Gewalt anwenden. Ein muslimischer Blogger, der aus Angst namenlos bleiben will, sagt, er fürchte, dass nach den Tamilen nun die anderen Minderheiten abgestraft würden.
Until recently it was, I was very happy, so that Sri Lanka has ended a 30-year-long war.
Bis vor kurzem war ich sehr glücklich, dass in Sri Lanka endlich der Krieg und die Unterdrückung zu Ende ist. Aber nun merke ich, dass die Leute die neuen Freiheiten dazu nutzen, die anderen Minderheiten zu unterdrücken. Das macht mir große Angst. Buddhismus ist in Sri Lanka mehr als eine Religion. Es ist gelebter Nationalismus, Hoheitsanspruch und ein wichtiger politischer Faktor. So unterstützten buddhistische Mönche ganz offen Präsident Mahinda Rajapakses blutigen Vernichtungskrieg gegen die Tamilen. Im Wahlkampf standen sie an seiner Seite und sicherten ihm wichtige Stimmen auf der mehrheitlich buddhistisch-singalesischen Insel. Deshalb ließ der Präsident die extremistischen Mönche bislang gewähren. Der vielbeschworenen Versöhnung der Volksgruppen hilft das nicht.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf SRF 3, SRF 4 und Virus. Heute im Studio Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.